paar Worte zur Meditation. Das ist zunächst nochmal ganz wichtig zu klären, was ist Meditation überhaupt? Und zu unterscheiden zwischen formellem Äußeren und Inhaltlichem, weil wir hier oft dazu neigen, Meditation so im Geiste in einer Lotus-Sitzposition festzumachen. Und das ist eine sehr schöne Haltung, die man einnehmen kann, um zu meditieren. Aber Meditation ist eigentlich der Bewusstseinszustand, in dem ich das mache, was auch immer ich mache. Und Bewusstsein meint liebevolle Hingabe an das, was ich tue, volle Konzentration auf das, was ich mache, völlige Entspanntheit in der Handlung. Es ist also weniger eine intellektuelle Komponente als eine Komponente der Wahrnehmung, der Achtsamkeit, der Präsenz in dem, was ich mache. Und ganz wichtig dabei, ich muss mich spüren. Dabei. Das Schöne ist, wenn es gelingt, immer tiefer in diesen Zustand der Bewusstheit einzudringen, dass er ganz von selbst dafür sorgt dann, dass die Dinge, die ich mache, richtig werden. Gut. Ohne dass ich mich an moralischen Kategorien beispielsweise orientieren müsste, weil es ganz schwierig ist, Dinge, die nicht gut tun, mir und anderen, bewusst zu tun. Wenn ich nur ganz bewusst bin, dann ordnet sich das Leben von innen heraus, ganz von selbst, wenn ich in einem solchen meditativen Zustand mich befinde. Und es ist so, wenn man ganz anspruchsvoll das formulieren möchte, ein bisschen so wie der Satz vom heiligen Augustinus, der sagt, Liebe, und dann tu, was du willst. Im Zustand der Liebe kannst du keinen Fehler machen. Und Meditation, wenn man tief in Meditation ist, kann man sagen, ist man im Zustand der Liebe. Man macht die Sachen dann ganz um ihrer selbst willen, geht auf in ihnen, verliert sich in Zeit und Raum, in völliger Präsenz im Augenblick, völlig entspannt, ganz dem gewidmet, dem zugewandt, was man tut. Man sagt ja oft, Liebe ist eine Form von Zuwendung. Und machen wir oft auch den Fehler, dass wir Zuwendung einfordern. Umso mehr, umso weniger wir sie uns selbst geben. Es wäre sehr schön, unserer selbst bewusst zu sein, uns selbst zuzuwenden, zu uns zu kommen, Mitte in uns zu finden. Dann bekommen wir sehr viel Zuwendung, die wir uns selbst schenken. Und das scheinbar Ungerechte im Leben ist das, dass die Menschen, die in der Lage sind, sich selbst diese Achtsamkeit, diese Selbstbewusstheit zu schenken, dann auch noch von anderen Zuwendung bekommen. Weil jeder Mensch spürt, wie attraktiv es ist, in diesem Zustand zu sein. Na, wenn ein Klavierspieler sich hinsetzt und schielt nach dem Publikum und sagt, wie soll ich spielen, Horowitz oder Kleidermann, damit ich irgendwie ankomme, dann wird es nicht gut werden, was er tut. Wenn er sich hinsetzt und sich sagt, wie herrlich dieser Blütnerflügel, diese Anschlagdynamik, wie viel Liebe ist in diesem Instrument geflossen und ich darf es bedienen. Und er versinkt in dem, was er tut. Und es ist ihm völlig egal, ob einer oder 5000 zuhören. Dann werden 5000 zuhören. Selbst Leute, die jetzt gar nicht so musikbegeistert sind, einfach deshalb, weil sie merken, da ist ein Mensch in diesem Zustand. Diesen attraktiven Zustand der Bewusstheit, der Liebe, der Meditation. Er ist einfach da. Völlig entspannt im Hier und Jetzt und ganz präsent. Meditation ist letzten Endes deshalb Geistesschulung. Den Geist wieder bündeln lernen. Denn wo wir unseren Geist hinlenken, Da fließt Energie hin. In der körperorientierten Psychotherapie nennt man das Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn Sie Feldkreise oder so etwas machen, sagen, ich konzentriere mich jetzt auf meinen rechten Arm, auf meinen rechten Ellenbogen, spüre, ob der schön locker oder irgendwie verspannt ist, dann fließt in dem Moment, wo Sie Ihre Bewusstheit dorthin lenken, Energie dorthin. Bewusstheit hat viel mit dem Phänomen Licht zu tun. Es ist, als würde ich diese Stelle, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, mit Licht bescheinen. Und da fließt Wärme und Licht hin in dem Augenblick. Und der Körper spürt das. Der Körper kann dann, wenn ich mich ihm zuwende, ihn so bescheine mit meiner Bewusstheit loslassen und entspannen. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass der Geist diese Offenheit und Weite und gleichzeitige Konzentration erlebt. Letzten Endes ist Meditation, man könnte sagen, eine Form, unseren eigenen Geist zu heilen. Und wo der Geist heil ist, kann die Seele entspannen. Und wo die Seele ihren Frieden findet und entspannt, kann der Körper weich werden und Autoregulationsprozesse im Körper dafür sorgen, dass er seine Mitte findet. Also ist die eigentliche Heilung immer Geistheilung. Letzten Endes immer Arbeit in der Meditation. Für viele von Ihnen ist das jetzt natürlich Wiederholung, die schon häufiger in dem Kurs sind, aber ich bitte Sie, mir zu verzeihen, weil wir ja viele dabei haben, die das erste Mal dabei sind, wenn ich da Dinge wiederhole, weil es für die Neuen natürlich auch sehr interessant ist, sich zu fragen, warum wir das hier machen. Aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, nicht nur um Abnehmen, wissen wir ja, bringt das ohnehin nichts. Wer es aus kosmetischen Gründen kommt, wird enttäuscht sein von dem Kurs. Da gibt es den berühmten Jojo-Effekt. Körper werden immer bessere Verwerter. Wir brauchen immer weniger zum Leben, je häufiger wir fasten. Und insofern, wenn wir danach weitermachen mit unseren üblichen Arten zu essen, dann werden wir eher zunehmen. Weil er das, was kommt, das Alte immer besser verwerten kann. Aber deswegen machen wir es ja eigentlich auch nicht hier. Sondern wir machen es, wie gesagt, zur Befriedung des Geistes, zur Entspannung des Körpers, zur Lösung seelischer Probleme. Und deswegen sagt die chinesische Medizin, die eine energetische Betrachtungsweise hat, weniger so eine materiell orientierte Betrachtungsweise, wie wir das vom Westen her kennen. Ich sage, es gibt eigentlich nur zwei Ursachen für Krankheiten. Egal, ob es sich um physische, seelische oder geistige Erkrankungen handelt. Die eine Ursache heißt zu wenig Energie im System. Und die andere Ursache heißt, wir haben zwar genug Energie im System, aber sie fließt disharmonisch. Es gibt Mangelerscheinungen, Mangelversorgung in manchen Bereichen. Es gibt Überfluss in anderen Bereichen. Und es fehlt die Mitte. Es fehlt der Ausgleich. Und deswegen versucht man dann beispielsweise mit Akupunktur manche Meridiane zu füllen, manche zu leeren, um diesen ersehnten Zustand der Harmonie herzustellen. Energie ist da und sie fließt harmonisch im System. Wenn wir meditieren, hier in diesem Seminar und auch die wunderschönen Bewegungsübungen hier machen, ist ja auch eine Form der Meditation. Bewusste Bewegung, liebevolle, hingebungsvolle, präsente Bewegung. Deshalb meditative Bewegung, weil der Grad der Präsenz drin ist und Entspannung. Wenn wir das hier machen, dann führen wir als erstes dem Körper Energie zu. Wenn Sie unkonzentriert sind, zerstreut sind, wenn die Gedanken wandern, ist es ein ständiger Verlust an Energie. Denn Bewusstheit ist Energie und wenn sie unterwegs ist, ist sie nicht bei Ihnen. Natürlich kann der Körper in dieser Situation auch überleben, mehr oder minder gut. Das wissen wir. Deswegen trainieren viele ja auch Meditation nicht, weil sie sagen, mir reicht der Zustand, in dem ich bin. Aber wenn Sie Ihrem Körper Energie zuführen wollen, dann müssen Sie einfach Achtsamkeit auf ihn lenken, zu sich kommen. Zu Ihrem Atem kommen, Ihren Atem beobachten, Ihren Atem spüren. Denn wenn Sie präsent sind im Atem, fällt das Licht der Bewusstheit auf den Atem. Dieser Atem ist lichtgeschwängert und ein lichtgeschwängerter Atem führt zu anderen Prozessen im Körper als ein Atem, der halt auch da ist, aber nicht durch Bewusstheit aufgeladen ist. Und allein dadurch, ob mit der Zählmethode oder mit anderen Methoden, wenn Sie bei Ihrem Atem sind, hat er eine andere Qualität. Wenn Sie bei Ihrer Haltung sind, bekommt Ihre Haltung nach und nach eine andere Qualität, wenn Sie sich in ihr spüren. Fehlhaltungen liebevoll, in kleinen Schritten, immer weiter korrigieren, bis Sie sitzen völlig mühelos. Das mag Ihnen jetzt am Anfang dieses Kurses irgendwie ja, fast sadistisch erscheinen, wenn ich Ihnen das so formuliere, weil Sie jetzt natürlich Ihre Anfangsprobleme haben. Knie tun weh, Kreuz tut weh. Alles tut weh. Und man denkt sich, so sitzen, schwerelos, mühelos. Aber da unsere geistige und unsere seelische Haltung sich in der körperlichen Haltung widerspiegelt, können wir das natürlich auch übertragen auf unser allgemeines Leben. Es gäbe so ein Leben, was mühelos läuft, wo sich die Dinge von selbst ergeben, wo sie immer entspannt, präsent im Hier und Jetzt sind und das Leben wirkt ihnen. Und sie müssen nicht kämpfen und Widerstände überwinden, so wie sie jetzt im Sitzen kämpfen und Widerstände überwinden. Es könnte viel leichter gehen. Das ist wirklich eine erlaubte Parallele, das so miteinander zu vergleichen. Und man kann es natürlich in allen Verrichtungen des Lebens üben, immer wieder präsent zu sein, immer wieder entspannt in dem zu sein, sich einzufühlen während einer Handlung in sich. Zum Beispiel während dieser Anmut tänzerische Bewegung im Tai Chi zu spüren, wie fühlt sich das für den Körper an? Ist er vom Atem durchströmt oder konzentriere ich mich und blockiere den Atem, weil ich jetzt etwas will? Bewegt es mich oder bewege ich mich? Und je mehr es sie bewegt, desto fließender werden die Bewegungen sein, desto natürlicher werden sie sein. Die ältesten Bewegungsmeditationen der Menschheit sind Tierimitationen, die Anmut der Natur nachempfinden. Ich habe das schon oft gebracht, das Beispiel der schwarzafrikanische Bischof Tutu von dem Friedensnobelpreis vorgeschlagen, ist mal von einem weißen Kollegen gefragt worden, was er denn in der Apartheid-Situation von Südafrika tut, um bei all dem, was die Weißen mit den Schwarzen dann angestellt haben, um Mitgefühl mit den Weißen zu haben. Oh, sagt er, wenn ich Mitgefühl mit den Weißen haben will, ist das ganz einfach. Ich muss ihnen nur beim Tanzen zuschauen. Und wenn sie so Standardtanz sehen, so dieses Zähneblecken und aerobikartige Verrenken der Körper, zwar halb nackt, aber ohne jeden Charme. Und wenn sie dann so ein Maasai über die Steppe mit dem Speer laufen sehen, wo Musik im ganzen Körper ist, präsent in dem, animalisch, von der Anima, dem lateinischen Begriff für das Chi, von der Anima beseelt, ein Animal, ein Lebewesen, kein von der Großhirnrinde diktierter und von Willensaspekten diktierter Westeuropäer. Dann wissen Sie, was Meditation heißt, was Bewegungsmeditation heißt. Fließen in der Form, sich hingeben, sich loslassen, Musik hören, geschehen lassen, keine Angst haben, beobachtet zu werden. Dann wird der Maasai fotografiert, ist es aus. Dann Poster. Dann versucht dafür, Bakschisch jetzt besonders elegant zu laufen. Und schon ist er verloren, aus dem Paradies vertrieben, aus dem Paradies natürlicher Selbstverständlichkeit entlassen, in eine Welt, die dominiert wird von Willen und Kontrolle und ja, von sich weg Publikum heischen. Authentizität ist etwas, was einen Menschen anmutig macht. Einfach der sein, der er ist. Sich auch frei machen von irgendwelchen sozialen Kategorien, von irgendwelchen Karrieristen, Karrieredenken oder so etwas. Und das ist auch schön im Zen, dass es im Zen so etwas wie eine soziale Karriere eigentlich nicht gibt. Ich werde Ihnen einen Film noch vorführen an unserem letzten Abend, wo Sie das sehen. Es ist völlig egal, wie weit Sie in der sozialen Karriere aufgestiegen sind. Wenn Sie in Zen-Kloster kommen, sind alle gleich. Und es sind so viele Geschichten in der Zen-Tradition erzählt, wo ein Mönch beim Fegen des Bodens irgendwo einen Durchbruch erlebt hat, beim Wasserholen einen Durchbruch erlebt hat, nicht bei irgendwelchen philosophischen Gedanken, bei Kopfzerbrechen, nie bei Kopfzerbrechen. Immer in Situationen völliger Gelassenheit, Anmut, Hingabe an die Arbeitssituation. Jetzt ist das dran, jetzt mache ich das. Einfach so. Und ich mache es gut. Ich mache es mit dem Fokus nur auf das eine. Na, es gibt diese berühmte Anekdote von dem Meister Sosan, der von Leuten, die beeindruckt waren, von seiner Ausstrahlung gefragt wurde, was machst du denn eigentlich, dass du mit dem Leben so gut zurechtkommst? Und er sagte, es ist ganz einfach. Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Und was sagten die Leute? Das machen wir doch auch alle selbst. Dann müssten wir doch auch da sein, wo du bist. Na, sagt er, ihr macht alles andere als das. Wenn er sitzt, denkt er ans Aufstehen. Beim Aufstehen lauft ihr schon fast. Während dem Laufen schiebt ihr euch einen Hotdog zwischen die Lippen. Und während ihr das tut, denkt ihr über gestern nach und über morgen. Ihr seid nie da, wo ihr eigentlich seid. Und das und nur das ist euer Problem. Mach eine Sache ganz. Nicht Multitasking. Nicht hässlich nebenher. Nicht lieblos. Nebenher ist lieblos. Multitasking ist lieblos. Wirk geschäftig. 1000 Dinge so nebeneinander tun können. Aber es ist viel schöner, wenn einer eine Sache liebevoll und ganz macht. Im Bayerischen Fernsehen gibt es so ein Studienprogramm, so eine Sendereihe, da hat es gegeben, manchmal wird sie wiederholt, die Letzten ihres Standes. Da werden so Handwerker, aussterbende Handwerker, die werden gezeigt, was weiß ich, ein Seiler, der Seile bindet, einer, der Fässer baut, Schlitten baut, Instrumentenbauer teilweise. Wenn man so einer Sendung zuschaut, kehrt Frieden ein in einem. Weil man die Hingabe sieht, wenn der Schreiner über das Holz streicht und sagt, tolles Holz. Ah, was habe ich dafür? Was weiß ich, Lindenholz oder ein Birkenholz. Ich bin glücklich. Jetzt in diesem Augenblick, in den kleinen Dingen des Lebens, jetzt in diesem Augenblick bin ich glücklich. Weil ich dieses wunderschöne Holz habe und es bearbeiten darf. Und ich muss es aufmerksam tun, das verlangt das Holz von mir. Ich will es nicht kaputt machen. Hühner so nebenher hobeln. Ich will die Maserung spüren, wenn ich mit den Händen drüber gehe. Und im Moment lang ist Stille in mir. Im Moment lang Zufriedenheit. Glück. Schön, solchen Leuten zuzuschauen. In unserer Zeit ganz schwierig. In dieser Zeit der Hetze, der Betriebsamkeit. Und es sind ja auch meistens Menschen, die zu diesen Berufen gekommen sind, nicht aus Gier, aus pekuniärem Interesse, weil es bringt nicht so viel Geld, solche Sachen zu machen. Deswegen sterben sie aus. Und viel Geld zu haben, ist eher etwas, was den Menschen sehr belastet. Man könnte fast sagen, verdirbt. So Leute, die ganz reich sind, ist es schwierig, da welche zu finden, die noch Seele haben. Insofern muss man da gar nicht so neidisch sein, wenn jemand so ein Geld schwimmt. Wer sich mit Homöopathie auskennt, weiß, das tiefste Antidepressivum, was sie geben können in der Homöopathie, ist Aurum, Gold. gar nicht mehr anders kann, wenn keine pflanzlichen Mittel mehr gehen, keine tierischen Mittel mehr gehen, dann muss man auf die Mineralmittel greifen, das sind die härtesten. Und wenn gar nichts mehr hilft, wenn er Selbstmord gefährdet ist, dann geht es ihm Gold. So gut tut uns Gold Geld. Und wenn Sie manchmal so in Bereiche schauen, wo nicht so viel Geld ist, wo die Leute arm sind, gibt es so einen schönen Film, Das weinende Kamel, vielleicht haben Sie den gesehen. Die Film- und Fernsehhochschule München hat den Preis gekriegt von einer Frau, die über die Geburt eines Kamels in Tibet einen 1,5 Stunden langen Film gedreht hat. Man dachte immer erst, ob es mal damit langweilig wird, 1,5 Stunden Geburt eines Kamels und die Art und Weise, wie die Leute damit umgehen. Ein wunderschöner Film. Armut. Die müssen schauen, dass sie ihren Dung zusammenkriegen, dass es abends warm ist und dass sie ihren Teller kochen können. Das ist viel Reichtum. Aber wenn sie die Gesichter anschauen, das finde ich Depression in den Gesichtern zu sehen. Sie tun das, was sie tun, ganz. Uns fängt auch da leider schon an. Na, da reitet dann einer so mit seinem Pferd so, weiß ich, 40, 50 Kilometer, weil er gehört hat, wir müssen ja auch irgendwo Handel treiben mit der Stadt, da gibt es so Kompaktfernseher und Radio und Batterien kaufen und Fernsehen zu Hause. Leider sind auch die nicht gefeit, vielleicht sind sie noch im Paradies und müssen alles das durchmachen, was wir schon fast hinter uns haben. Denn so richtige Paradiese gibt es leider nicht auf der Welt. Wir müssen ja auch wieder zurück aus diesem Zustand hier, den Sie am Schluss vielleicht ein bisschen paradiesisch wahrnehmen können. Jetzt noch nicht wieder raus in die raue Welt und schauen, ob wir es dort hinkriegen mit der Meditation jeden Tag. Damit wir einigermaßen heil bleiben in einer Welt, die uns unglaubliche Aufgaben stellt. Lebensschwierig. Richtig leben, ganz schwierig. Auch wenn ich vorher gesagt habe, es gibt diesen Zustand, wo man so schwerelos und eigentlich so von selbst sich die Dinge ergeben. Weil man sich dem Leben ergibt, ergeben sich die Dinge für einen. Ich habe da viel von meiner Frau lernen dürfen. Das ist so ein Mensch, der es unglaublich gut kann, sich fallen zu lassen. Und ich bin einfach ein Macher. Und da habe ich viel gelernt. Also wir sind in so einem Privatflugzeug da in den Philippinen geflogen, da hat der Pilot, der hat keine Nachtflugeinrichtung gehabt, wir sind viel zu spät gestartet, mussten immer höher fliegen, damit das Licht noch ein bisschen da war. Am Schluss war es da oben als Licht langsam ausgegangen. Und dann hat er so geschaut, ob er irgendwo Taschenlampe hat, und die Taschenlampe hat nur noch so gefunzelt. Ja, da will ich schon Taschenlampe organisieren und ans Steuer selber vor. Meine Frau sagt, komm, lass los. Ist Fisch. Das kennen die Fische. Begnadet. Aber dadurch rechnet sie sich auch nichts zu von dem, was ihr wird. Obwohl es durch ihr loslassen wird. Ich kann was zurechnen. Aber ich mache die Dinge und dann sage ich, ich wollte es und ich habe es hingekriegt. Und jetzt ist es meins. Das Ego kann sich damit irgendwie erhöhen. Obwohl es lächerlich ist. Weil ich kann eigentlich gar nichts. Ich habe nur den Aktivtritt, könnte man sagen. Ich kann nicht mehr als meine Frau. Nur ihr wird es, weil sie sich fallen lässt. Und ich mache es und habe dadurch die Illusion, ich habe es gemacht. Und hier in diesem Kurs, wo wir so wenig machen, wie gesagt, das kann ich nicht oft genug erwähnen, möchte ich Ihnen so das ein bisschen schmackhaft machen, dieses Lassen. Und schauen, wie viel uns wert durch das Lassen. Durch Hingabe. Einfach nur die wenigen Dinge, die wir hier machen, gut zu machen. Gut zu sitzen. Gut uns hinzugeben an die Bewegung, weil wir Tai Chi machen. Einfach das, was wir machen, ganz und nur das zu machen. Und alles andere abfließen lassen. Durch den geistigen Einlauf der Meditation in uns in Gang setzen. Alle Schlacken fließen ab. Und es wird immer ruhiger und entspannter und selbstverständlicher. Und am Schluss wird es selbstverständlich. So wie Haku ihn das so wunderschön sagt, Wir haben nur ein einmaliger Sitz sich vollendet, dann kommen die ganzen Folgen. Und unter den Folgen, die er aufzählt, wenn sich ein Sitz vollendet, sagt er, und dann gibt es nur einen Weg, geradeaus hin. Keinen zweiten und keinen dritten. Keine Entscheidungsproblematik mehr. Keine Alternative mehr. Soll auch dies oder jenes und Hirnen drüber, Verzweiflung, weil zwei Möglichkeiten da sind. Selbstverständliche, spontane Handlung. Jetzt das. Und das gelingt, wenn man ganz mit der hat. Dann kommt eine Herausforderung aus dem Leben und sie reagieren auf diese Herausforderung ohne Kopfzerbrechen. Selbstverständlich, situationsadäquat. Nicht verzerrt durch Vorstellungen, die wir vor das Leben stellen, zwischen die Herausforderung und unsere Antwort ein Gebälk an Vorstellungen im Kopf. Doppelknoten. Einfach so. Wenn Sie weise Menschen fragen, warum sie situationsadäquat gehandelt haben, werden Ihnen die keine großen philosophischen Begründungen dafür geben. Vielleicht auch gar nicht geben können. Wenn Sie fragen, warum hast du das so gemacht? Hat sich so ergeben. Ich habe es einfach so gemacht. Es war gerade dran. Sitzen war gerade dran. Deswegen habe ich mich hingesetzt. Meine Mitte gefunden. Es ist halt so lang dran, bis die Glocke kommt. Wenn was anderes dran ist, ist was anderes dran. Und ich lasse mich auf alles ein. Widerstandslos. Hat mal jemand eine sehr einfache und schöne Definition für Meditation gegeben. Ganz andere. Hat gesagt, Meditation ist der Zustand, in dem es kein Bedürfnis mehr gibt, irgendetwas zu ändern. Meint damit nicht Statik. Das Leben ist im Fluss. Meint ein Festhalten an irgendetwas. Aber immer einverstanden mit dem, was ist. Kein Widerstand. Und deshalb, weil man einverstanden ist, immer glücklich mit der Situation. Wie er da schon gesagt hat, dieser Satz, ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig wiedergeben kann. Wenn ich alle Dinge bekomme, die ich mir wünsche, dann bin ich glücklich. Oder so irgendwie hieß der Satz. Und ich kann mich einfach auch umdrehen nur und kann sagen, wenn ich mit all dem glücklich bin, was ich habe. Keine Gier mehr. Kein Anhaften mehr. Es ist so, wie es ist. Der Kernsatz unseres gemeinsamen Alchemielehrers, Vater Albertus. Er hat in der Früh immer so, wenn der Tag angefangen hat, klassische Musik abgespielt und hat irgend so ein Motto des Tages gegeben. Und eines seiner Mottos war, so wie es ist, so ist es. Hat so ein amerikanisches Slang gehabt. Von den Nazis vertriebener, geflohener Jude, der lange in Salt Lake City gelebt hat. So wie es ist, so ist es. Einfach so. So ist es jetzt. Und jetzt gehe ich konstruktiv mit der Situation um. Keine Frage, warum ist es so gekommen. Kein Ehren, kein Schuldgefühl, nichts. Was mache ich aus der Situation? Ich mache das Beste draus. Ich leere mich ganz aus und lasse mich dann auf das ein, was gerade im Moment da ist. Und das wollen wir jetzt auch tun, innerlich wie äußerlich. Wir bräuchten einen schönen freien Raum für die Tai Chi-Übung und innerlich die Leere, vielleicht ein bisschen schwimmerig dazustehen, so kreisläufig, mitzuschwimmen, wie Algen von der Dünung beweht. Wenn Sie so diese Übung machen, so Tai Chi-Form lernen, lassen Sie sich so, ja, so wie wenn Sie ein gemeinsamer Seegraswald wären, mitwehen. Wenn man ein bisschen schwummrig ist, kann man da ganz gut so mit fließen. Einfach so sich bewegen lassen, von der Dünung ihres Atems, von der Dünung der gemeinsamen Bewegung, aufgehend in dem, was die anderen auch alle machen. Sich darin verlierend. Dann ist auch das zur Bewegungsmeditation. Heute ist Gruppe 2 dran, den ganzen Tag. Wir wechseln immer. Immer wenn Herr Dagi hier redet, ist Gruppe 1 dran. Man kann es sich leicht merken, wenn man ein bisschen so den Faden verlieren kann, was Zeit angeht in dieser Woche. Immer wenn ich hier rede, ist Gruppe 2 dran. Gilt für den ganzen Tag. Also wenn jetzt draußen steht, Gruppe 1 fängt an, gilt es für heute nicht. Heute fängt Gruppe 2 an. vormittags und nachmittags und die Gruppe 1 ist später dran. Das ist einfach von den Lichtverhältnissen her gerechter in der Aufteilung. Und ich bin Ihnen dankbar.